Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Herzlich willkommen. Diesmal ist es wirklich Folge 180. An einem Tag, wo ich eigentlich nur für diesen Titel aufgestanden bin. Ja, okay. Muss ich sagen. Ich habe mich ein bisschen gefreut und werde zunehmend bestärkt von meinem besten Kumpel und Fußballfreund und ach überhaupt Buddy, Jan Siegert. Hallo.
Ich warte noch auf den Tag, wo du mich irgendwann mal ankündigst mit den Worten von meinem kongenialen Partner.
Ja, da warten wir mal den Saisonabschluss ab.
Ich wollte gerade sagen, du willst den Speckvergleich, den willst du doch nur abwarten.
So, vielleicht drückst du dann hoch. Vielleicht rückst du dann hoch in meiner Stecktabelle, ja? In meiner Freundes-Stecktabelle vom Kicker.
Nee, wie hast du das nochmal genannt? Den Speckcheck.
Der Speckcheck, aber das ist nicht von mir. Der Speckcheck ist aber ein wichtiges Wort in meinem Leben geworden, aber das ist eine Geschichte, die erzähle ich mal beim Bierchen, wenn weniger Menschen zuhören. Apropos.
Ja.
Der Titel, den ich so großspurig angekündigt hatte, Vögelperspektiven. Haben wir die Folge ja. genannt und das ja. ist keine versteckte Werbung auf meine Sexvideoreihe, ne, die auch noch an der LKW-Raststätte Stuckenborstel irgendwo ausliegt, glaube ich, Plastik verschweißt, sondern ein Vorausblick auf das Dortmund-Spiel und auf die doch ja irgendwie auf diesen leichten Bromance und Romantic Werder-Moment, wenn Niklas Lücke-Füllkrug vor dem Spiel verabschiedet wird. Obwohl Timing, er ja eigentlich wiederkommt, aber...
Timing ist komplett unser Ding. Ich habe, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche unseren Podcast bei Podigy wieder von Rated R auf jugendfrei gesetzt. Ja, das kann ich dann wohl jetzt gleich wieder... Obwohl, du hast es ja erklärt, insofern kann alles bleiben, wie es ist. Ja?
Schatz, ich kann alles erklären. Es ist nicht so, wie du denkst. Genau. Es ist nicht so, wie es aussieht.
Liebe Mütter, ihr könnt aufhören, euren Kindern die Ohren mit Seife auszuwaschen.
Genau, für die jüngeren Hörer, die hässlichen Vögel. Okay, ganz so alt sind wir dann doch noch nicht. Jan, mein Freund, morgen, wir sitzen wieder zusammen im Stadion.
Ja, und ich hoffe, dass es diesmal etwas erfolgreicher, naja gut, okay, also wie sind die Chancen, aber ich hoffe trotzdem, dass es etwas erfolgreicher läuft als beim letzten Mal.
Zumindest hat das Spiel Potenzial, etwas schöner zu werden. Wie es dann ausgeht, ist noch eine andere Frage. Sprechen wir am Ende dieser Quick and Dirty Folge, sprechen wir dann nochmal ausführlicher drüber. Wollen aber erst noch so ein bisschen Bromance und Titel erklären und überhaupt. Und nochmal Danke sagen auch für weitere Titelvorschläge, die gekommen sind, weil wir ja auch angekündigt hatten, nochmal über den Abschied von Christian Groß etwas ausführlicher zu sprechen, also ihn nochmal ein bisschen zu feiern. Vielen Dank, sehr schöner Vorschlag auch. Legendendämmerung von Bakumude war auch dicht dran, Bezug auf Füllkrug, Bezug auf Grosso und mit Blick auf dieses geile Flutlichtspiel morgen, auf das ich mich jetzt schon wieder so ein kleiner Schauer durch meinen Körper. Jetzt, wenn ich daran denke, wie die Sonne untergeht überm Osterdeich und das Flutlicht an.
Also ich will ja nicht unken, aber das letzte Flutlichtspiel, das ich im Weserstadion gesehen habe, Werder gegen Dortmund, war DFB-Pokal und das war das letzte Spiel vor der Pandemie.
Mhm.
3-1 Sieg oder 3-2, egal, auf jeden Fall gewonnen, unter anderem durch ein Traumtor von Leo Bittencourt aus 30 Metern Dropkick links oben in Knick.
Oh ja, ich erinnere mich.
Und das 1-0 hat Davy Selke gemacht in seinem ersten Spiel nach der Leihrückkehr. Das werde ich nie vergessen, das war das letzte Spiel vor ausverkauftem Haus vor der Pandemie im Weserstadion.
Krass. Und wo mir das gerade einfällt, die Geschichte wollte ich nämlich auch noch erzählen, auf der Suche nach einem Titel, ne? Hashtag Grosso.
Ja.
Ne? Fiel mir ein, und wir hatten ja mal sowas hier, denken Sie groß. Ne?
Ja, dacht stimmt.
Ich,
ja,
war stimmt. So ein hübscher, so dann habe ich nachgeguckt, das hatten wir irgendwie schon. Ja. Ja? Und es war tatsächlich Folge 82, hieß Denken Sie groß.
Ja.
Und dann, was ich dann gesehen habe, total geil, Folge 83 hieß Danken Sie groß.
Ja, stimmt.
Und Folge 84 hieß dann Denken Sie größer.
Ja. Ja, okay. Niemand hat gesagt, dass wir nicht früher schon witzig waren.
Nee, das war im Februar 2022, also gut 2 Jahre her. Und vermutlich waren wir damals auf dem Höhepunkt unserer Schaffenskraft. Danach kam eigentlich nicht mehr viel vom Bochum-Podcast.
Da habe ich sofort wieder eine Merch-Idee, ein T-Shirt, wo drauf steht. Jetzt hab ich vergessen.
Einfach so eine große Sprechblase, wo nichts drin ist.
Ja, genau.
Ja. Punkt, Punkt, Punkt.
Irgendwas mit Grosso, aber vielleicht komme ich noch wieder drauf.
Denken Sie groß, danken Sie groß, denken Sie größer. Auf jeden Fall, dann habe ich nachgeguckt und unsere Euphorie damals lag daran, dass wir in der zweiten Liga eine Siegesserie gestartet hatten. Ja, und während dieser Folgenreihe sozusagen von Denken Sie groß bis Denken Sie größer nach oben geklettert sind in der Tabelle und plötzlich habe ich in dem Beipackzettel, in dem Begleittext, die du ja immer schreibst, dann gelesen, wie wir selber gar nicht glauben konnten, dass wir jetzt Vierter sind und ernsthaft das Wort Aufstieg wieder in den Mund nehmen dürften.
Und hat Grosso da irgendwie eine Rolle gespielt? Erinnerst du das noch in den Spielen, die wir da begleitet haben? Weil es muss einen Grund gehabt haben, dass wir auch direkt auf Grosso gehen.
Ja, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt.
Aber danken Sie groß, auf denken Sie groß ist schon auch geil.
Ja, das war irgendwie ganz, ganz witzig. Und dann war denken Sie größer war dann der 7. Sieg in Folge.
Ah, okay.
Ein Auswärtssieg in Rostock. Ne? Oha, und und wir waren Dritter oder Vierter und konnten unser Glück kaum fassen, weil wir ja ein paar Monate vorher noch, oh Gott, jetzt machen wir ja wieder die ganz große Hafenrundfahrt, aber war ja noch Markus Anfang und so und wir waren Elfter und so in der zweiten Liga.
Ne? Und in Rostock, das ist so geil, ne? Ich weiß nicht, woher das bei mir kommt, ne? Aber wenn du mir das Spiel sagst, dann erinnere ich mich an die Tore.
Okay.
Und Rostock, da hat Duxchi dieses Traumtor gemacht. Einen direkten Ball vom linken Flügel ins lange Eck in Winkel.
Ja.
One Touch. Ich glaube, Schmiedi hat ihn aufgelegt und er hat ihn wirklich, also müsste ich mich jetzt ganz böse, aber das war ein Traumtor. Da sind auch die ganzen Kommentatoren ausgerastet, weil das müssen, weiß ich nicht, 27 Meter oder so gewesen sein. Vom Flügel und er hat ihn wirklich mit dem Innenriss in den Winkel gezirkelt.
Ach, ich habe das Tor vor Augen. Ich hätte das jetzt bei Paderborn verortet irgendwie, aber wahrscheinlich, weil da immer so viele Traumtore gefallen sind. Ja, aber richtig, in dem Beipackzettel stand auch irgendwas mit Duxchi hat getroffen und so.
Pass auf,
so.
Jetzt wird's noch nerdiger. Du hast auch recht.
Geil.
Du hast auch recht, gegen Paderborn hat er so ein Tor gemacht, das ist aber aberkannt worden, wegen Abseits Füllkrug.
Ja,
weil Füllkrug für die Flanke einen Meter im Abseits stand.
Richtig.
Es ist so spooky, dass ich diese Scheiße erinnere. Stimmt auch nur die Hälfte.
Das war dieser 4-3, ja, und völlig verklärt, so wie man alte Beziehungen und alte Geschichten, früher war alles besser, ne? Ja. So, das war toll, alles war perfekt. Nee, damals war gar nichts perfekt, ja. Aber heute verklärst du es, ja. Aber dieses Spiel kann ich mich dran erinnern, das haben wir dann 4-3 gewonnen. Es gab 6 absolute Traumtore.
Genau.
Und das letzte Ding macht dann aber Ömer Toprak mit dem Pimmel oder mit der Hüfte?
Ja, mit der Hüfte, genau.
Ja, so war das.
Genau. Weil der Übergang ist bei ihm fließend.
Ja, genau. Ja, und das waren halt noch die Zeiten,
Mir jetzt wirklich gerade nochmal angeguckt, dieses Tor. Und ich hab's genau
erinnert.
Es war im 16er, langes Eck, Winkel. Das war das zwischenzeitliche 1-0 in Rostock.
Ach komm. Das hast du dir jetzt gerade eben nochmal angeguckt.
Wir nebenher nochmal eben auf dem Handy einmal, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob die Erinnerung wirklich passte. Aber es war am 3. März, also es war sogar relativ genau vor 2 Jahren.
Ja. Denken Sie größer.
Ja.
Das hast du jetzt so nebenbei. Was machst du denn, wenn wir knutschen noch nebenbei alles?
Meine Steuererklärung.
Spielst du Candy Crush wahrscheinlich mit der ausgestreckten Hand.
Ja, mein zweiter Vorname ist Romantik.
Mikkel Noisee auf X hat er auch noch vorgeschlagen, Vogelhochzeit als
auch schön.
Titel.
Wir, auch schön. Auch schon mal?
Ja, wir hatten dieses Motiv auf jeden Fall.
Ja.
Schon, ne? Dieses Papageno oder so ähnlich hatten wir schon. Ja, und da sind wir eigentlich...
Vögel wollten Hochzeit feiern.
So, okay. Okay, merk schon, da ist so eine leichte Vorfreude.
Ja. Ja.
Vielleicht ist es aber auch nur die absolute Übermüdung, denn ich muss ja sagen, und jetzt darf man mal ein bisschen jammern. Ja,
ja du, wer ja grade, sich selbst loben kann, der kann auch jammern.
Ja, okay. Also, hab ich verstanden, mein Freund.
Nee, damit meine ich ausdrücklich uns,
ach
nicht
so,
nur dich.
Okay, ich komme ja aus 2 Nachtschichten, ne? Ich bin ja aus dem Puff, ja, heute früh um 5:30 raus. Und dann meinte ich ja eben schon, eigentlich nur aufgestanden, weil ich dachte, okay, der Titel ist gut. Ja, dann stehe ich halt so, auf. So, und ich war eigentlich so ein bisschen in dieser Klaus Kinski Stimmung, weißt du? Kennst du diese von Klaus Kinski, diese Schwarz-Weiß-Aufnahme irgendwo, er sagt zu dem Regisseur, irgendwie sagt, ja, komm, mach die Kamera an, wir drehen den Scheiß runter.
Ja.
Ja. So fühlte ich mich. Und jetzt denke ich aber, jetzt bin ich aber doch irgendwie guter Dinge. Traumwetter draußen.
Ja.
Und das wird, wir haben jetzt eben schon ein bisschen geplant mit unserer kleinen Reisegruppe, habe ich schon ein bisschen Druck gemacht, dass wir gerne auch schon mittags losfahren können. Noch ein bisschen durch Bremen streifen.
Ja.
Sozusagen, ne, noch irgendwo ein Bierchen auf die Hand und dann halt wirklich warten, bis die Sonne untergeht über dem Osterdeich. Ich hab richtig Bock.
Und Wetter soll morgen auch schön werden.
Ja, genau, deswegen komme ich drauf.
Ja. Ja, ey, Bremen, wenn Sonne, also so gefühlter Frühlingsanfang, Sonne und dann am Spieltag fürs Flutlichtspiel nachmittags durchs Viertel laufen mit dem Fußpilz. Geil.
Echt geil. Das? Sagt man das jetzt so?
Auf Fußpilz? Früher hieß es Wegebier, jetzt heißt es Fußpilz.
Okay. Schlenderschluck haben wir das ja, früher genannt. Okay. Als es das Oblomov gab in Bremen.
Du und deine Gen Z-Freunde.
mein Freund, lass uns mal über Christian Groß sprechen, bitte.
Ja,
genau. Ne, wo wir jetzt ja gerade hatten, denken Sie groß, danken Sie groß, denken Sie größer. Das scheint ja schon irgendwie seine Gründe gehabt zu haben, auch wenn er jetzt nicht der Typ war, der den Ball aus 27 Metern oben in den Knick setzt, ja, und das vermutlich auch nie war.
Moment.
Ja, ich weiß, gegen Leipzig, jetzt kommt das Leipzig. Okay, touché. Ja. Ich fang nochmal an, aber nein, du weißt, was ich meine. Eigentlich ein Typ, wo man sagt, er lebt unseren Traum, ja. Also gefühlt dachte ich ja auch, als Anton noch kleiner war, jeden Sonntag Vormittag auf dem Bolzplatz, gleich hält hier so eine S-Klasse und da steigt ein Fußballmanager aus und sagt, auf sie haben wir gewartet. Ja, sind genau der Bolz und also nicht Anton meint, sondern mich. Ja?
Ja.
Und ich dann nochmal entdeckt werde. Also seit ich kleines Kind bin, habe ich diesen Traum. Ja. Und irgendwie Grosso hat dieses Ding ja nun wirklich gelebt. Muss man ja sagen.
Hast du das mal, oder haben wir das mal nachgeguckt? Wann hat der sein erstes Spiel für die Profis gemacht? Mit 31 oder so?
Ja, mit 30, glaube ich, oder so, ja.
Das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich sowas von grandios. Ich habe übrigens, und das wollte ich dir auch noch erzählen, das ist ja, ich habe mir mal die Karriere angeguckt, das darf man ja gar nicht laut sagen, wo der überall gespielt hat, ne?
Ja, sag mal.
Also, ich fange mal an mit der Anekdote, die mich dazu gebracht hat, mal zu gucken, wo der überall gespielt hat. Ich habe neulich mal irgendwie Christian Groß bei Google eingegeben und dann kommen ja immer so oben, relativ weit oben, kommen immer so ein paar Fotovorschläge. Und dann habe ich Fotos von Christian Groß gesehen und auf dem einen Foto hatte der irgendwie, also er sah aus wie Christian Groß, ne? Aber auf dem einen Trikot hatte der halt ein lilanes Trikot an.
Ja.
Nicht so, lila? Hab draufgeklickt, VfL Osnabrück.
Ja.
Wann hat der bei Osnabrück gespielt? Weißt du es noch? Also, tipp mal.
Also ich glaube, das war relativ früh in seiner Amateurkarriere noch, weil ich habe die PK gesehen mit Ole Werner und der meinte, Grosso hätte ihm erst vor ein paar Wochen erzählt, dass die beiden sogar mal gegeneinander gespielt hätten.
Ja.
Und deswegen, das muss schon ein bisschen her sein. Das muss irgendwie dritte oder vierte Liga gewesen sein. Kiel gegen Osnabrück. Okay, löse es auf.
Also er hat in Osnabrück gespielt 2014, 2015. Er sah exakt so aus wie jetzt.
Ja, der
wird auch. Exakt.
Der wird auch in, wenn er leider der Lizenzspielerabteilung ist, in 4 Jahren wird er auch noch genauso aussehen. Ne? Und wenn er dann zum Investorenkreis gehört, in 34 Jahren ist er wahrscheinlich auch noch. Hat er auch noch diesen Laufstil wahrscheinlich auch noch.
Ja und, ich die, glaube, und die hohe Stirn.
Ja.
Und aber noch was, und das war das wusste ich nun, aber jetzt wo ich es lese, fällt es mir wieder so ein, dass es irgendwo in meinem Hinterkopf vorhanden ist. Aber der war ja auch extrem lange beim HSV. Das wusste ich gar nicht.
HSV 2, genau.
Der hat sogar bei den Profis ein Jahr war der im Kader und der war hat beim HSV angefangen in den Prime-Jahren vom HSV. Also 2006 bis 2011, wo die eigentlich immer um Europa mitgespielt haben.
Die großen Piotr Trochowski-Jahre.
Ja, oder ich würde sie eher die großen Boateng und Olic-Jahre nennen.
Ja, okay.
Also auf jeden Fall super interessant, aber ich fand es halt wirklich so abgefahren, dass ich ein Foto gesehen habe, wo er aussieht wie heute. Das war aber offensichtlich 11 Jahre alt und war aus seiner Zeit in Osnabrück. Okay.
Ja. Ja, ich glaube, dann gab es noch Stationen Babelsberg und Lotte, genau, und so, Osnabrück, HSV 2 und dann Werder 2. Ja, und eigentlich so eine klassische Karriere, wie oft haben wir drüber gesprochen, dass er halt irgendwie eher so der Typ ist, der in der dritten Herren, ne, ja, den du dann morgens nochmal anrufst, wenn in der zweiten irgendwie drei Leute durchgesoffen haben und nicht laufen können, und dann kannst du den wecken und der kommt und der fährt auch und der bringt auch einen Kasten Bier mit, ja, und macht mit seiner kaputten Hüfte, zieht er 92 Minuten auf Grand, ja, durch, ja, ne, und fährt danach noch alle nach Hause. Das ist Christian Groß so.
Ja. Das, ne, ist der Spieler, über den Gerd Rubenbauer früher in der ersten Runde DFB-Pokal in der Sportschau immer erzählt hat, in seinem wahren Leben ist er Maurer.
Ja, so richtig. Richtig, der Harry Koch, ja, ne? Und, ja, genau, halt auch ein Typ, der immer die Knochen hingehalten hat, der halt immer von dem Sport leben konnte, aber halt auch nie so richtig gut, ne? Wenn man bedenkt, also du verdienst dann ja schon, wenn du so dritte, vierte Liga spielst und du bist da Leistungsträger, und das ist er da ja überall, und ne, ich glaube, für ihn wurde auch nie Ablöse bezahlt, ne? Ja. Nicht einmal, ja, so, aber ja, immer einer, der sich in diesen Dienst des Vereins stellt und aber ja danach jetzt irgendwie keine Reichtümer angehäuft hat, aber die Hüfte ist im Arsch, so, ja, ne? Und so geht's ja nun, ne? Das versucht man ja auch seinen Söhnen und teilweise auch Töchtern zu erklären, dass der Traum vom Fußballprofi, der ist halt relativ, weil einer von 1000 schafft es dann wirklich, ja, ne? Die anderen, die kriegen dann auswärts beim FSV Zwickau in der vierten Liga im Abstiegskampf einmal die Achillessehne zertreten, und das war's dann mit ihrer Jugend, ne? Und hätten sie mal die Bankausbildung gemacht.
Oder Jan Fiete ab. Ja, oder sie, okay, oder sie wechseln zu Bayern München, ja, und werden nie wieder gesehen.
Ja, Michael Cuisance, ja, und so, stimmt, solche Fälle gibt es, aber da hält sich mein Mitleid jetzt in Grenzen, weil, ja, die, denke ich mal, haben ihr Konto im Plusbereich, ja, irgendwo, wenn sie nicht ganz doof sind. Und
flieg nicht so hoch, Icarus.
Ja, vermutlich haben sie schon mehr für Berater ausgegeben als jemals verdient. Aber gut, das ist halt der andere Weg so, ne?
Ja.
Aber so, und das ist dann wirklich Spieler nach ganz oben schaffen und dann halt auch wirklich, ja,
grundsolide. Dafür, ne, ist eine grundsolide Karriere erfunden worden.
Ja. So, und dann wurde er wegen Verletzungspech mitgenommen bei Werder in irgendein Trainingslager von Kohfeldt und war da plötzlich besser als alle anderen. Ja, und seitdem ist er Profi. Hat dich das denn jetzt überrascht, dass er aufhört?
Also, darüber wurde ja schon spekuliert. Ich weiß noch, letztes Jahr etwa um dieselbe Zeit gab es Medienberichte darüber. Macht er noch ein Jahr oder nicht?
Ja.
Und da, ich weiß noch, dass wir uns, ich meine, das hätten wir sogar in irgendeiner Folge erwähnt, dass er irgendwo als Randnotiz gesagt hat, oh ja, ein Jahr hänge ich noch dran. Und haben wir damals nicht sogar noch darüber rumgeungt, oh, da wird ein Teil des Worums jetzt aber implodieren.
Ja.
So.
Ja, stimmt.
Das erinnere ich noch. Habe ich nicht, aber was ich dich fragen wollte, weil das fände ich jetzt in der Tat mal interessant, könntest du so aus dem Stegreif deine Top 3 Christian Groß-Momente nennen?
Oder
sagen wir mal, was ist die erste Szene, die dir bei Christian Groß einfällt?
Ohne Witz, es ist dieses Solo gegen Bayern, wo er fast, weißt du, wo er die halbe Bayern-Abwehr auswackelt und den Ball dann aber irgendwie recht ungefährlich aus 17 Metern drüber schießt. Ja. Aber wahrscheinlich ist das halt auch eine Szene, weil die so komplett untypisch ist für ihn. Ansonsten sind so die typische Szene, die ich Christian Groß habe, ist gar nicht eine mit dem Ball am Fuß, ja, sondern eine, wo er dirigiert.
Die Szene, die du gerade beschrieben hast, ne, da kann ich mir richtig vorstellen, wie Christian Groß selbst bei dem Solo, so vor sich hin, so, oh, oh, ja, oh, ja, ja. Und weißt du, was meine Szene ist? Meine Christian Groß-Szene seiner Karriere, das ist wahrscheinlich etwas, wo er mir eine für runterhauen würde. Aber ja, meine Christian Groß-Szene ist der Platzverweis gegen den HSV in der
zweiten Liga. Ja, stimmt.
Das ist genau das Abbild von dem, was du in der letzten Folge gesagt hast. Hau ihn bloß nicht um. Ja, hau ihn bloß nicht um. Nein!
Nicht. Ja, stimmt. Und oh, das ist aber gemein, ja, okay. Ja,
und gegen den HSV, der Ball war schon weg und er ist wirklich gefühlt, ist er erst runtergegangen, als der Ball schon weg war.
Ja.
Und hat ihn noch umgenietet.
Ja, ich erinnere mich und man dachte, nein,
ja, genau,
nicht.
Ja, wirklich. Und dann auch noch so geil aufspringen, die Arme in die Luft, so, ich habe nichts gemacht, gelb-rot sehen und dann auch noch so geil lamentieren.
Ja, aber es ist ja irgendwie auch bezeichnend, dass so eine Szene oder ein Solo gegen Bayern oder ein Traumtor gegen Leipzig, ja, dass uns das so hängen bleibt, weil ich meine, Grossos Qualität waren ja halt auch einfach die unauffälligen Szenen. Also die Szenen, die für die es keine YouTube-Videos gibt.
Ja.
Ne? Also im richtigen Moment den Schritt machen. Und was für mich auch immer Christian Groß ist, neben dem Dirigieren ist, er war ein Meister des taktischen Fouls. Ein Meister des taktischen Fouls. Wie oft der Konter gestoppt hat mit so geilen, dreckigen, aber ja, harmlos aussehenden Fouls. Ja. Und der immer die meisten Fouls am häufigsten zu spät kam. Ja. Aber die wenigsten gelben Karten immer bekommen hat, weil er das so clever angestellt hat. Ja. Und das, finde ich, ist so bezeichnend für sein ganzes Spiel. Ne? Ja. Und sie haben ihn ja auch, ich weiß, du holst Luft, aber ich rede jetzt einfach so lange weiter.
Ja,
Nein, und ich glaube, das war halt einfach seine Qualität, ne? Und weswegen er auch oft oder lange gebraucht hat, um voll anerkannt zu werden, auch bei uns mit diesen ugly, winning ugly Qualitäten, ne? Dass er die unauffälligen Dinge, aber die wichtigen Dinge macht, gemacht hat, macht, macht. Er muss sie weitermachen wahrscheinlich. Der Mann mit dem lila Gesicht, ja, der von der Osttribüne runter.
Ich glaube, der hat halt auch viele gelbe Karten vermieden, indem er zu den Schiedsrichtern immer gesagt hat, ey, sag mal, Schiri, hast du gesehen, wie langsam ich bin? Das kann doch gar kein Foul gewesen sein.
Ja, ja.
Aber Grosso ist für mich halt eben unter anderem auch einer, der gefühlt in jeder Rudelbildung ganz vorne steht und immer Nase an Nase mit dem Gegner und immer den bösen Blick.
Ja.
So.
Aber sich nie hat provozieren lassen, richtig, ne? Also,
oh.
Außer mit Anlauf gegen den HSV-Keeper.
Genau. Also die Pferde mit ihm durchgegangen.
Ja,
Christian Groß, ey, Legende. Würde mich echt nicht wundern, wenn der Typ einfach auch in Zukunft, wenn der irgendwann mal wieder irgendwie auch nach seiner Karriere Gast im Weserstadion ist, nochmal irgendwie von Arne Zeigler in den Innenraum gebeten wird, in der Halbzeitpause vom Stadion gefeiert wird.
Ja,
geiler Typ.
Der wird Anfang nächster Saison wird der seinen Abschied kriegen. Und zwar pünktlich, nicht Wochen zu spät, ne, wie bei Lücke jetzt morgen.
Ja.
Und das Stadion wird ihn feiern. Und das war wirklich ja auch mal anders. Also, ne, es ist ja noch gar nicht allzu lange her. Ja, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Hat er nun auch einiges abgekriegt an ungerechtfertigter Kritik. Und insofern, ich glaube, es ist genau richtig so. Und ich bin mir also hundertprozentig sicher, dass sie den auch einbauen weiter bei Werder, weil das ist halt einfach die größte Qualität auch einfach. Der weiß, wo er herkommt, der ist brunig und der ist schlau, der Junge.
Ja,
ne? Und in dieser geilen Zweitliga-Doku war das ja auch so, ne? Immer wenn du so Grüppchen gesehen hast in verschiedenen Szenen, er war halt einfach, das ist halt einfach so eine Art Papa da in der Truppe und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Verein den hält und in irgendeiner Form dann vielleicht auch in die Geschäftsführung vielleicht auch so ein Trainee-Ding macht oder so. Vielleicht macht er erstmal eine Pause und reist um die Welt oder was, hat er ja angedeutet. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der bei Werder bleiben wird.
Ja, guter Mann.
Glaube ich auch.
Ja, das war jetzt eine kleine Liebeserklärung an Christian Groß. Würde ich sagen.
Niemals geht man so ganz.
Niemals geht man so ganz, genau.
Was für eine Überleitung.
Vergiss uns nicht. Vergiss uns nicht.
Was für eine Überleitung.
Niemals geht man so ganz. Ich denke, du spielst an auf Lücke Füllkrug.
Vögelperspektiven.
Auf die Vögelperspektiven,
genau. Weißt du, was ich ja total interessant finde, ist ja, sie waren ja wirklich, ne, nicht umsonst das Vogelhochzeitstraumpaar, ja, of the year. So, dann getrennt, wir wissen warum, Lücke nach Dortmund, am Ende hat sich rausgestellt, er hat uns damit auch noch, hat damit auch noch den Verein saniert, ja, also gibt, glaube ich, keinen Grund, irgendwie den nicht freundlich zu empfangen, da im Stadion. Ja, aber mittlerweile beide getrennt und in einer ähnlichen Position, ne? Also beide in ihrem Club mit einer wichtigen Rolle, aber doch in Teilen der Fans und Social Media Bubble bekommen die ganz schön ihr Fett weg. Über den Fall Dux haben wir ausgiebig gesprochen, möchte ich jetzt nicht nochmal, dazu ist, glaube ich, wirklich alles gesagt. Ne?
Ja.
Aber interessant ist ja wirklich, dass in dieser Dortmund-Social-Media-Bubble es auch eine unfassbare Abneigung gegen Füllkrug gibt, obwohl er da Zahlen auflegt nach kurzer Zeit in Dortmund, die, glaube ich, wo, glaube ich, nur Haaland besser war bisher.
Genau, das habe ich auch gelesen. Und gemessen daran finde ich es halt auch höchst befremdlich, wie der da wahrgenommen wird. Ne? Wir haben ja damals am Anfang der Saison schon gesagt, als wir schon meinten, ey, ihr wisst gar nicht, was ihr da für einen Leistungsträger kriegt. Der wird innerhalb von Wochen bei euch Führungsspieler. Ja. Also auch intern einfach Führungsspieler.
Ja. Gruß an Christoph Bührhaus an dieser Stelle.
Ja, und ich weiß noch, dass wir uns damals schon gewundert haben, dass auf den Social Media Kanälen die ganzen Dortmund-Fans schon am Rummaulen waren. Mhm. Ja? Wir jetzt verlieren wir XY und jetzt soll Füllkrug den ersetzen, dass die halt einfach so relativ unreflektiert, dass denen der Name nicht groß genug war so mein Eindruck.
Ja. Weißt du? Ja, ja.
Dabei kam der mit dem Label der einzige deutsche Nationalspieler in Normalform bei der WM. So.
Ja.
Und neuer Nationalspieler und potenzieller Führungsspieler und Go-To-Guy in der Sturmspitze.
Ja.
Also ein explosiverer Modest.
Und auch so. Ein Charakter, ne, muss man ja sagen. Genau. Wo Dortmund ja in der letzten Saison, als sie die Meisterschaft noch verspielt haben, dann doch gemerkt haben, da wären vielleicht einige weniger glatte Typen vonnöten gewesen, ne? um den Arsch in der Hose zu haben, das auch vernünftig zu Ende zu spielen. Aber gut, davon ganz abgesehen. Ja, und er passte halt einfach nicht in dieses, ich sag mal, Fußballmanager-Denken, dass man da irgendwie einen hochtalentierten 20-jährigen französischen Stürmer aus dem Nachwuchs vom PSG holt. Ich glaube, solche Vorstellungen grassieren da dann teilweise in einigen Teilen der Fanwelt. So, und da passt er natürlich überhaupt nicht rein. Ne? Das ist natürlich nicht, also im Prinzip ja das genaue Gegenteil. Ne? Ich glaube, was hat Dortmund dann am Ende bezahlt? 18 Millionen für einen 30-jährigen deutschen Stürmer von einem Aufsteiger. So, aber spätestens als man gesehen hat, was er da für diese Mannschaft, also welche Rolle er da spielt und dass er da Tore auflegt und auch abschließt, umso verwunderlicher, dass das nicht aufhört. Ne?
Ja, eben. Und er ist ja jemand, der, und das finde ich bei ihm ehrlicherweise, das habe ich immer geliebt, dieses Authentische. Ne? Also erstens macht er keinen Hehl über seine Werder-Vergangenheit und kriegt es trotzdem hin wie kaum ein Fußballprofi, trotzdem auch glaubhaft zu machen, dass er jetzt bei Dortmund spielt, dass er sich da total wohlfühlt, dass er sich mega reinknallt und das genauso liebt, für die aufzulaufen und Tore zu schießen, wie er es geliebt hat, bei Werder zu sein, weil das halt eben so die Anfangsjahre seiner Karriere waren. Allein das scheint ein Großteil der Dortmunder Fans, keine Ahnung, ihm krumm, ich weiß nicht, ob sie es ihm krumm nehmen, aber auf jeden Fall verfängt er da nicht, obwohl er, wie du es ja gerade schon beschrieben hast, ein echt authentischer und cooler Typ ist. So.
Ja, genau. Ne? Und wobei das natürlich, ich weiß gar nicht, ob das so der Hauptgrund ist, weil es sind natürlich, also welche Verbindung haben andere Dortmund-Stars, sage ich mal, die da jetzt hinwechseln? Warum soll da die Identifikation dann größer sein? Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde aber auch gut, dass Lücke jetzt auch zum Beispiel, dass er zu dem Geburtstag kommt, ne, von Werder und so weiter, und daraus eben kein Hehl macht, ne.
Ja. Ja. Ja, und meinst du, er trifft?
Ja, wir können es nicht weiter von uns wegschieben, ne. Wir müssen auf das Spiel gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Also zumindest hat er schon gesagt, dass er nicht jubeln will, ne. Und, ich weiß nicht, ich fürchte ja, dass er trifft. Ja. Aber das liegt einfach daran, dass ich irgendwie überhaupt kein gutes Gefühl habe.
Ja, das geht mir genauso. Vor dem Spiel. Und muss man ja auch sagen. Also ich hab ein Interview mit ihm gelesen jetzt gerade nochmal, wo er auch meinte, ja, er hält nichts davon, wenn er ein Tor gegen seinen alten Verein schießt, dann nicht zu jubeln. Das ist seine Aufgabe als Stürmer. Und er meinte, diese Position habe er immer vertreten. Doch je näher das Werder-Spiel im Weserstadion rückt, desto mehr mache er sich Gedanken darüber. Und er denkt, dass wenn er trifft, dass er dann nicht jubelt.
Ja. Ja, das finde ich auch, das ist eine total authentische Aussage, ne, die ich auch total nachvollziehen kann. Ne, dass du vorher sagst, ach komm, was soll das, du spielst ja für deinen Verein, und dann denkst du, oh, ist aber doch irgendwie, wenn ich mir das so vorstelle. Und ja, naja, vielleicht ist ja auch dieser kleine Herzschmerz dann kurz vor dem Abschluss der 100%igen.
Ja, vielleicht. Ja, ja. So wie Ailton gegen den, als wir gegen den HSV gespielt haben.
Absolut. Spieler der Saison. Des HSV. Ich erinnere mich, das war eine Jeopardy-Frage von dir. Eine total geile Jeopardy-Frage.
Ja, aber du hast ja gerade so den Grundtenor der Erwartungen an das Spiel, hast du ja gerade irgendwie auch schon so ein bisschen angerissen. Ne? Bei mir ist es in der Tat genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe starke Reinfall-Vibes. Mhm. Auch wenn ich mir jetzt nochmal so die vermutete Aufstellung von Dortmund angucke.
Ja.
Das ist einfach namenstechnisch, ist das schon also bemerkenswert, muss man schon sagen.
Ja, nicht nur namenstechnisch, sondern auch wenn irgendwie die, ich sag mal, das, was die Medien transportieren, doch ein bisschen anders klingt. Da ist ja gefühlt, du machst Bild.de oder irgendwelche Fußballmedien auf und da ist Terzic, denn also der ist ja gefühlt jede halbe Stunde kurz vorm Rauswurf.
Ja, genau.
Aber die letzten Spiele hat er richtig abgeliefert und man darf nicht vergessen, wenn man nur die Rückrundentabelle sieht oder die Jahrestabelle 24, ist das ein absolutes Topspiel, Werder Dortmund. Ne? Sind trotz unserer Niederlage jetzt letzte Woche, ne, sind wir immer noch irgendwie Rückrundentabelle Platz 4 oder so. Also gehören da immer noch zu den formstärksten Teams. Lass uns doch erstmal, bevor wir uns in den Staub werfen vor der Startelf von Dortmund. Erstmal gibt's ja gute Nachrichten bei uns.
Ja, genau. Also Stark und Veljkovic sind wieder im Kader.
Ich habe jetzt heute Morgen gelesen, dass es
wohl, genau, ich habe heute Morgen gelesen, dass es wohl sicher ist, dass die beiden wiederkommen. Ich glaube allerdings, das gucken wir ja gleich bei Rate die Aufstellung nochmal drauf, aber ich glaube allerdings nicht, dass die von Anfang an spielen werden.
Aber sie haben beide die ganze Woche mittrainiert.
Ja, und wohl auch ohne Probleme, habe ich gelesen.
Ja.
Was ja cool wäre. Auf der anderen Seite, das ist mal eine gute Frage. Würdest du das riskieren? Weil man muss dann ja auch sagen, das ist ja dann nochmal quasi Hoffenheim-Tempo auf Steroiden, wenn du auf Malen guckst und Adeyemi guckst und Brandt und Füllkrug. Da musst du ja wirklich, also wird mir ganz anders oder ganz blümerant, wenn ich an Jung und Grosso denke und mir die Szenen aus Hoffenheim nochmal vor Augen rufe.
So, das ist es, ne? Und wegen den beiden, wegen des Tempos, ne? Und wie gesagt, über Malatini hatten wir auch gesprochen, der ordentlich Lehrgeld bezahlt hat. Und wenn man sich vorstellt, dass Terzic dem Malen auf die Schulter klopft und sagt, hier, da vorne links, das ist deine Seite.
Ja.
Ne? So, dann denke ich, dass es schon schlau wäre, wenn es irgendwie geht, zumindest Niklas Stark, der ja jetzt nicht ganz so lange draußen war, den würde ich gerne schon von Anfang an sehen, ehrlich gesagt.
Also für Malatini dann?
Ja, ich glaube ja, weil einfach da...
Ja. Malatini würde in dem Spiel wahrscheinlich nach 10 Minuten rot sehen.
Ja, da habe ich wirklich groß und ich möchte auch nicht, also man tut dem Jungen halt auch, glaube ich, nicht unbedingt einen Gefallen.
Ja, naja.
So, die Frage ist halt, also ich glaube nicht, dass Ole beide bringt von Anfang an, obwohl, wenn es irgendwie möglich wäre, wäre das natürlich super, ne? Wenn man starten könnte mit Stark, Veljkovic, Jung oder Veljkovic, Stark, Jung.
Ja.
Das wäre natürlich nicht so schlecht. Ich denke mal, dass einer von den beiden spielen wird und dass wir dann die zumindest gut klingende Abwehrreihe Jung, Groß und Stark.
Ja, ja, das stimmt. Das klingt super, ja.
Aufbieten können, könnte ich mir vorstellen. Das Duell Füllkrug gegen Groß und Jung dann sozusagen da in der Mitte. Ja, ist ja auch irgendwie lustig, ne, weil ja Füllkrug und Groß wohl bei Werder die dicksten Kumpel waren. Ja? So habe ich auch noch mal so ein bisschen quer gelesen, ne? Saßen wohl im Bus immer nebeneinander und
hattest du mir nicht von der Füllkrug-Aussage im Interview erzählt, dass er meinte auf die Frage, was er in Bremen denn jetzt unbedingt noch als erstes erledigen muss, wenn er kommt?
Ja.
Hattest du mir das erzählt?
Ja, kann sein.
Hat Füllkrug darauf geantwortet, als erstes Grosso umgrätschen.
Ja, irgendwie, nee, das habe ich dir, aber solche Geschichten gibt es irgendwie. Und Füllkrug irgendwie, was wünschst du Werder Bremen noch oder so, kann ich mich an irgendeine Frage erinnern, dass Christian Groß noch endlich mal ein Tor schießt.
Ja.
Und solche, also das sind wohl wirklich gute Kumpels, die sich gut verstehen, ne? Und die dann da ja im Prinzip aufeinandertreffen direkt. Ja, ne? Was ich auch eine total interessante Konstellation finde, weil die beiden wahrscheinlich die ganze Zeit labern werden auf dem Platz.
Ja.
Und sich gegenseitig. Ja, aber wirklich.
Trash-Talk.
Ja, so ein bisschen Trash-Talk, ohne dass es jetzt eklig wird zwischen den beiden, weil dafür verstehen die sich, dafür sind die auch beide zu schlau, ja. Aber dass sie sich genau und sich natürlich in- und auswendig kennen, weil sie natürlich auch 2 Jahre lang jeden Tag gegeneinander trainiert haben. Das war ja auch, ist ja auch eine Trainingskonstellation immer gewesen. So. Und, das ist natürlich super spannend, so. Und da kann man jetzt sagen, ist das jetzt ein Vorteil für Groß, dass er genau weiß, wie Füllkrug es am liebsten hat und dass er ihn lesen kann, vielleicht in seinen Bewegungen schon. Oder ist es ein Vorteil für Füllkrug, dass er genau weiß, was er machen muss, um Grosses Schwächen aufzudecken? Schwierig.
Glaubst du, das spielt eine Rolle?
Ja, ich glaube schon, das spielt eine Rolle.
Und bei Werner ist das ja gefragt worden, ne, auf der PK. Ob das irgendwie was ausmacht, wenn Spieler wie Füllkrug die Defensive von Werder so aus dem FF kennt. Und Werner hat das halt so trainermäßig so komisch abgebügelt, ne?
Ja.
Das ist vollkommen unabhängig davon, wir bereiten uns auf jeden Gegner individuell, bla bla bla. Klar. Aber ich habe das auch überlegt.
Ja.
Ich habe das auch überlegt, ob das eine Rolle spielt.
Und ich finde das gerade, also natürlich spielt das eine Rolle. Und wie gesagt, gerade diese persönliche Komponente in diesem Groß-Füllkrug-Verhältnis finde ich wirklich geil. Also, und hab mir vorgestellt, was passiert, wenn es da irgendwie einen strittigen Elfer gibt oder Füllkrug versucht, einen Elfer zu ziehen. Ja. In der Verzweiflung von Dortmund, weil wir 3-0 führen. zum Beispiel. Ne? So, ob sich Groß dann runterbeugt und sagt, hier, steh auf, du Betrüger.
Ja, okay.
Oder, weißt du, also solche Konstellationen sind ja möglich, finde ich total spannend. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass Ole Werner mit denen darüber schon spricht, weil der wird die Entscheidung schon, glaube ich, mit Groß und Stark zusammentreffen.
Ob sie sich das zutrauen.
Ja.
Ja.
Und in welcher Konstellation sie das am liebsten hätten.
Mhm.
Ja. Und wie viel Stark halt auch im Tank hat. Aber ich würde schon fast vorschlagen, erstmal stabil mit Jung, Groß und Stark hinten zu starten und ähnlich wie in Hoffenheim, auch wenn wir zu Hause spielen, nicht zu versuchen, uns auf einen offenen Schlagabtausch einzulassen, weil da ist Dortmund dann, glaube ich, einfach aufgrund der Umschaltgeschwindigkeit ist die Gefahr dann doch recht groß, dass die in Führung gehen und wir so ein Tor kriegen wie das zweite in Hoffenheim. Ne?
Wäre jetzt mal eine Frage an dich gewesen, was glaubst du denn, also wo man so ein Top-Team packen kann?
Naja, die sind ja hinten auch nicht sattelfest.
Mhm.
Ne? So, und das ist halt schon, wenn man sich die letzten Spiele angeguckt hat, gerade da auch in der Zentrale Süle, Schlotterbeck und Can, ne, da sind häufig schlampige Pässe, ne? Da ist häufig entstehen da Räume, wo man den Ball holen kann und dann relativ schnell umschalten kann, ja. Der Linksverteidiger, also dieser Riasson, der da rechts verteidigt, den finde ich ja mega stark nach vorne und nach hinten.
Ja.
Also kann gut sein, dass es Jin mal mit dem zu tun bekommt und das ist echt ein harter Knochen so. Dieser Marzen, dieser Holländer auf der anderen Seite, seine Stärken auch eher nach vorne.
Mhm.
Also da könnte ich mir schon vorstellen,
dass Weiser da Punkte landet.
Ja. So, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, ein bisschen so spielen, wie Hoffenheim in Dortmund gespielt hat.
Mhm.
Ne, wir hatten uns drüber unterhalten in der letzten Folge oder in der vorletzten, vor dem Hoffenheim-Spiel, dass wir die Partie Dortmund-Hoffenheim gesehen hatten.
Ja, genau.
So in etwa spielen, die kommen lassen. Dortmund muss punkten. Ne?
Mhm,
die sind in der Bringschuld, die hängen ihrem Saisonziel hinterher. Die können sich nicht erlauben, bei einer Truppe wie Werder Bremen auswärts nicht auf Sieg zu spielen.
Und gleichzeitig kommt jetzt endlich mal wieder eine Mannschaft ins Weserstadion, die mit einem Selbstverständnis kommt, was uns ja viel, viel besser liegt. Ne?
Richtig.
Ja.
Und die wir auskontern können und wo wir zu Recht sagen können, ey, wir sind die Kleinen hier.
Ja.
Ne? Bietet uns was an. So,
ja.
Und deswegen würde ich hinten sicher stehen, ich würde mit Stark spielen, solange es irgendwie geht. ne, dass du Malatini bringen kannst, ist gut. Ne? Wie gesagt, ich halte wahnsinnig viel von dem, aber ich glaube, für den wäre es besser. Der hätte mehr Sicherheit, wenn er nicht von Anfang an ran müsste gegen Gegner wie Malen und Adeyemi auf der Seite, die er überhaupt nicht kennt. Würde ich mich mit Stark-Russ-Jung besser fühlen.
Dann sind wir bei Rate die Aufstellung. Bitte mach weiter.
Eigentlich schon. De Mann links ist gesperrt. Insofern ist Agu da alternativlos. Ja. Und halt auch wieder Aspekt Geschwindigkeit und nach hinten extrem wichtig. Wie gesagt, das ist dann die Malen- oder Adeyemi-Seite, wer dann wo spielt. Mhm. Ne? Oder ob es dann am Ende doch Bino Gittens oder Sancho sind.
Oh,
ja. Ne, das Bankdrücker bei denen. Ja. Also Agu, den werden wir mit der kompletten Defensivqualität, werden wir den da brauchen.
Ja.
Und Linnen
nicht über die Mittellinie.
So. Und Linnen ist auch, glaube ich, also Stammspieler mittlerweile. Und auch sonst würde ich eigentlich nichts ändern. Schmied stehe, aber ich würde schon mit Dux und Jinma vorne spielen, ja. Nicht mit Dux und Woltemade, denn genau diese Umschaltmomente irgendwo, Schlotterbeck spielt einen schlampigen Pass oder Süle steht falsch oder Marzen zu weit vorne, das sind dann natürlich die Momente, die du mit dem Sprinter dann auch, also klassisch kontern, ja, mit dem Sprinter ausnutzen musst, und da bringt dir ein Woltemade wenig. Wenn der überhaupt noch da ist. Jetzt kommen ja schon wieder die KI-Gerüchte, glaube ich. Es muss KI sein.
Ja.
Ne? Dass da ja 17 Schweizer Vereine dran sind. Und
ich habe nur gelesen, aus dem In- und Ausland 5 ernstzunehmende Angebote. Das ist ja also für so einen jungen Spieler schon eine Ansage.
Ja,
also ich meine, er ist ja nun kein unangefochtener Stammspieler bei Werder.
Nee.
Die Scouts haben ihn auf dem Zettel.
Ja, ne, das ist immer so ein Zufall, dass das während der Vertragsverhandlungen dann mit dem Stammverein dann immer solche Geschichten von 5 anderen Interessenten auftauchen.
Ja.
Ne, unter anderem Lugano aus der Schweiz, wo ich auch schon dachte, also wenn du dahin wechselst als junger, Spieler, dann hast du aber aufgegeben. Wahrscheinlich, ich glaube, da kannst du nicht mal wohnen, wenn man so wenig verdient hat in seiner Karriere. Ja. Geht, glaube ich, Lugano. Es ist dann, ja, naja.
Naja, sollte er sich gut überlegen. Aber
ich weiß nicht mal, ob man nach Lugano reinkommt mit Fukuhila und Strickjacke. Davon mal ganz abgesehen.
Ja gut, kann natürlich sein. Aber aufstellungstechnisch bin ich in der Tat bei dir. Also ich das Einzige, was ich kurz überlegt habe, ist, ob Werner möglicherweise Mittelfeld auf mehr Biss setzt mit Leo. Aber das hat er in der Vergangenheit auch nicht getan gegen solche Mannschaften. Deswegen gehe ich davon aus, dass es genauso kommt, wie du es gerade beschrieben hast.
Obwohl Leo natürlich Ex-Dortmunder, ne? Das Problem ist, ich glaube auch, dass der unserem Spiel da bestimmt nicht schlecht tun würde. Ne? Das Ding ist halt nur, wen würdest du rausnehmen dafür?
Schmiedi.
Ne? Ja, aber ich fand Schmied jetzt in Hoffenheim mit den stärksten Bremer eigentlich.
Ja, und der ist halt auch mittlerweile einfach unangefochtener Stammspieler. Also da muss ja schon wirklich was passieren, dass er den rausrotiert. So, ne?
Ja, und vermutlich wird das passieren. Es werden sich einige rausrotieren, weil ich hier gerade nochmal sehe. Sperren drohen, 4. gelbe Karte. Jung, Linnen, Schmied, Stehe, Weiser.
Ja, oh Gott.
Uiuiui.
Aber warte mal, der nächste Gegner ist dann Union, ne?
Ich glaube.
Ja, dann kann
aber wir gucken von Spiel zu Spiel. Wir gucken von Spiel zu Spiel.
Dann holen wir uns jetzt in homöopathischen Dosen die Gelbsperren ab.
Ja.
Strategisch klug. Mach es, Senne.
Ja, und es ist ja nicht nur Füllkrug komisches Gefühl, wenn er trifft, auch Julian Brandt möchte ich kein Torschießen sehen. Eigentlich. Nee. Im Stadion des Vereins, der ihn nie wollte. Ja.
Und Duxi, aus Respekt vor seinem Lieblingsverein, wird Duxi zweimal den Ball an die Latte nageln. Aus 3 Metern.
Duxi wird sein Tor machen und wird darauf überhaupt keine Rücksicht nehmen. Und dann, der wird explodieren, der wird ein Tor machen. Aber ich fürchte, es wird nicht ganz reichen. Ey, ich möchte jetzt halt auch nicht so schlechte Stimmung verbreiten, aber ich habe irgendwie überhaupt kein gutes Gefühl.
Ich auch nicht. Tell me your tip.
Soll ich ganz ehrlich sein?
Ja.
1-4.
Hey, hey, hey. Ich habe in der Tat aber auch in diese Richtung geängstigt, um das mal so zu formulieren. Aber ich möchte nicht das gleiche Tipp, dasselbe Tipp wie du. Ich überlege mal, ich sage, das wird ein...
Sag mal was mit Unentschieden.
Nein.
aber
Das wird ein unspektakuläres 0-2. Oh Gott, dann wird's ein doofer Abend im Weserstadion.
Ja, dann brauchen wir neue Vögelperspektiven für den Abend.
Genau. Ja, aber du weißt ja, ne, wir erwarten nichts und können nur überrascht werden.
Ja, auch das Name meines nächsten.
Ja. Meine Autobiografie.
So. Ja. Aber eine Sache, bevor wir jetzt den Hörer auflegen, sag ich mal, eine Sache möchte ich nochmal ankündigen. Und zwar,
wir, nicht nur du.
Ja, okay, nur weil ich jetzt gerade rede. Dann mach du.
Nein, ich springe hier und da zu dir in den Pool. Fang mal an.
Okay, also wir wollen das ankündigen, ne? Wir haben ja irgendwie schon so ein bisschen rumspekuliert, dass da dank eurer Scheichinnen und Scheich-Beiträge und Spenden und guten Worte da so ein bisschen ein kleines Pflänzchen am Wachsen ist, sag ich mal. Und ich sag mal, das hat jetzt Blätter. Oh Gott, ey, jetzt komme ich hier mit so einem grünen Daumen. Da bin ich ja mit meinen Vergleichen jetzt auch schon am Ende. Lange Rede, kurzer Sinn.
Mir gefällt das Bild.
Es gibt.
Mal weiter.
Ja, komm, gieß es. Ja? Gieß es mit deiner kleinen grünen Gießkanne.
Ja.
Wir planen eine erste Außerhausveranstaltung.
Jawohl.
Noch in einem sehr kleinen Rahmen. Und ich sag mal, die Vorbereitung und die Planung stehen so zu 80-90%. Wir wollen's noch nicht zu 100% versprechen. Aber wir wollen euch schon mal ein bisschen locken.
Ja, ja, gut. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir zu dieser speziellen, man kann es ruhig eine Veranstaltung nennen, würde ich sagen, ja, auch ein paar Leute einladen möchten, die sich dazu bereit erklärt haben, den Worum-Podcast in den letzten Wochen und Monaten zu supporten, was wir nach wie vor immer noch nicht wirklich fassen können, dass es echt so eine große Zahl an Leuten gibt, die sich dazu bereit erklärt haben, ein bisschen was dazu zu geben. Und deswegen wäre es unheimlich schön und wir würden uns tierisch freuen, wenn alle, die sich als Scheichinnen und Scheiche engagiert haben für den Worum-Podcast, mal in ihre Kalender gucken, ob sie denn am 23.03. etwas vorhaben und eventuell sogar in Hamburg sind.
Genau, also so viel können wir schon verraten für alle, ich sag mal, für alle Scheichhörnchen,
ja.
Für alle Scheichhörnchen unter euch. Termin 23.03. tagsüber, das ist ein Samstag. Das Ganze wird in Hamburg in einem relativ kleinen Rahmen stattfinden. Da ist Länderspielpause an dem Wochenende. Wir werden natürlich nicht parallel zu einem Werder-Spiel. Wer sind wir denn? Natürlich nicht. Aber macht euch die Notizen, teilt uns mit vielleicht, wenn ihr Scheich oder Scheichin seid, ob ihr könnt, weil wir werden dann ein paar Tickets nach und nach verlosen. Wir müssen gucken, wie viele Plätze es gibt und wie wir das genau machen. Und wir haben uns überlegt, weil wir ja Marketing-Experten sind, dass wir Plätze verlosen. Ich sag mal, ich hau mal raus, so 5x2 Plätze.
Ja.
Erstmal für alle Scheichinnen und Scheichs und 1x2 für alle, die es ab jetzt werden.
Ja, sprich, gut, wir verlosen 10 Karten für alle Scheichinnen und Scheiche, die jetzt schon in unserem Pool quasi sind, in unserer Hall of Fame. Ja. Und dann aber nochmal 1x2 Tickets für neue.
Ja.
Für neue Scheichinnen und Scheiche. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Lösung. Und dann werden wir mit großem Brimborium, unter notarieller Aufsicht werden wir auf jeden Fall die Tickets verlosen, so sich denn überhaupt jemand meldet.
Ja, unser Fachanwalt für Arbeitsrecht Giuliani wird dann dabei sein. Vielleicht fallen auch noch ein paar mehr Tickets ab. Ihr könnt uns ja irgendwie mitteilen, ob ihr Bock habt, da an der Verlosung teilzunehmen, ob ihr Lust habt, das zu sehen. Was wir versprechen können, Gäste und was wir versprechen können, kleine Live-Musik.
Also nein, Jan wird nicht singen.
Ich sagte eine kleine, ne? Und du hast das gesagt, du übst das mit der Blockflöte, die Jeopardy-Melodie. So, und dann bringst du die Flöte mit.
Ja, ich wollte eigentlich, wo die Weser einen großen Bogen macht, pupsen.
Ja, aber ja, gut. Okay. Gut, sag lieber nochmal, wie man Scheichhörnchen wird bei uns.
Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade nochmal sagen. Also es gibt die Möglichkeit, nach wie vor uns über PayPal, uns über die Seite ko-fi.com und uns selbstverständlich auch mit einer ganz normalen Banküberweisung zu unterstützen. Die Daten dafür, die Links zu der Seite ko-fi.com und die genaue PayPal-Adresse findet ihr im Worum beispielsweise, in jedem Spieltag, in jedem Folgenfaden, den wir dort veröffentlicht haben, den findet ihr bei uns auf der Homepage bei Podigy und auf unseren Social Media Accounts bei Instagram und bei X und bei Blue Sky. Und die Bankverbindung ist hinterlegt nur bei Podigy und im Worum. Ja, da ist nach wie vor alles möglich. Über Ko-fi könnt ihr uns auch monatlich supporten, wenn ihr das gerne machen möchtet. Ansonsten sind alle anderen Wege offen für euren weiteren Support.
So ist es. Und in der nächsten Folge dann auch mehr Details dazu. Ich sage nur so viel. Wir verbinden das Beste aus zwei Welten. Lieben Gruß an die Jungs und Mädchen von Verde e Bianco Pazzo.
Also, jetzt kann ich nicht mehr schlafen.
Mein Freund, musst du auch nicht. Du musst nur bis morgen wach bleiben. Morgen, 18:30 Uhr, ja. Flutlicht.
Das schaffe ich und wir sehen uns hoffentlich vorher schon. Und alle anderen, die anreisen, kommt gut nach Bremen, genießt das geile Wetter. Vielleicht seht ihr uns ja, dann winkt und ruft. Ja. Thomas hat diesbezüglich ja schon Erfahrungen gemacht.
Ja, ich und 20er Chicken im Bahnhof nehme ich jederzeit wieder gerne entgegen.
Der Chicken-Scheich. Wir haben seine Statue, die wird bald eingeweiht. So, in diesem Sinne, kommt gut ins Wochenende. Heute ist schon Freitag, ist nicht mehr lang. Und morgen ist dann schon das Spiel gegen Dortmund. Wir hoffen, dass es nicht zu dolle wird. Und wer weiß, vielleicht landen wir an eine Überraschung und dann wird in der nächsten Folge erst einmal gejubelt und dann wird mehr erzählt zur Veranstaltung, die dann da am 23. März in Hamburg stattfinden soll.
Hoffentlich. Genau. Ihr Lieben.
In diesem Sinne, ihr Lieben.
Gutes Spiel, gutes Wochenende.
Macht's gut. Bis dann. Ciao.